kommen, so an die Verstorbenen, wo es um Tod und Ewigkeit geht. Und dann geht es ja auch schon relativ weit in die Adventszeit, wo es darum geht, hey, Jesus kommt, unser König kommt. Und auch das Volk Israel feiert ein Fest jetzt gerade. Heute, letzte Woche hat es angefangen und heute ist der letzte Tag von dem Fest. Und das ist, jetzt muss ich hier gerade mal ganz kurz mein Passwort erheben. So. Geht da nichts?
Oh, jetzt habe ich mich prompt vertippt.
Okay, sorry. Genau, und das ist das Lieblingsfest aller Kinder und wahrscheinlich auch aller Pfadfinder. Alle israelischen Kinder freuen sich auf diese Woche, weil da geht es echt ins Pfadfinderleben. Es ist das Laubhüttenfest. Ich weiß nicht, wer von euch davon schon mal gehört hat. Da bauen alle, die einen Garten haben, und wer das nicht hat, in Israel haben die Häuser ja oft so Flachdächer mit so Dachterrassen oben drauf, eine kleine Hütte. Und mit so Tüchern und so einem offenen Dach mit so Zweigen, da gibt es dann auch Früchte und dann wohnt oder zumindest isst und schläft man eine Woche lang draußen in dieser Laubhütte. Und also das ist zumindest eins der Feste, was die Kinder total lieben. Und dieses Fest hat fast ganz viel von dem zusammen, worum es geht. Es ist auch ein Erntedankfest und es erinnert an die Wüstenwanderung und es hat noch eine prophetische Bedeutung. Also alles das fasst es irgendwie zusammen. Und was das jetzt ist, dazu habe ich euch jetzt am Anfang mal einen kleinen Film aufgeschrieben.
Ich war noch nie in Jerusalem.
Wirklich? Wie kommt das denn?
Mein Vater nahm meine Mutter und mich nie mit.
Ist das dein erstes Laubhüttenfest?
Nein, nur mein erstes Mal in Jerusalem.
Eine Laubhütte ist eine zeitweilige Bleibe. Es ist ein Zelt.
Ich weiß, was eine Laubhütte ist. Und jetzt? Sollen wir nun eine fürs Essen bauen? Ich wollte nur scherzen.
7 Tage lang, sagt Gott, sollen wir in einer Hütte leben. Um nicht zu vergessen, dass die Kinder Israels 40 Jahre lang in solchen Hütten in der Wüste lebten.
Das tun wir noch.
Das ist einer von 3 Wallfahrtstagen, an denen alle körperlich gesunden Männer aus Israel nach Jerusalem pilgern müssen, um sich vor Adonai zu versammeln. Kennst du diese Tradition wirklich nicht?
Ich sagte doch schon, dass ich nicht viel darüber weiß. Es hat mich nur wenig interessiert. Ich weiß noch, dass mein Vater 3-mal im Jahr fortgegangen ist.
Und warum wird das nur von den Männern verlangt?
Die Reise kann gefährlich sein. Beschwerlich für Kinder, Kranke, Menschen, die Hilfe brauchen. Aber es ist niemandem verboten. Ich habe eben oft mitgenommen.
Ach.
Beschnitten. Gut, ein paar von euch müssen mit mir in die Stadt gehen. Nathanael gab mir eine Liste mit Dingen, die er für sein Meisterwerk braucht.
Nimm mich,
Simon. Nur wenn du damit aufhörst.
Okay, gut. Tja, Brüder. Okay, also die Jünger sind hier fleißig dabei, eine Laubhütte zu bauen. Und ihr könnt euch da vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie das aussieht. Und sie haben auch so ein bisschen erklärt, worum es geht. Und ich lese euch mal aus der Bibel, aus dem 3. Buch Mose vor, wo das steht. Das steht im 3. Buch Mose im Kapitel 23. Ab dem 5.10. Tag des 7. Monats, wenn ihr die gesamte Ernte des Landes eingebracht habt, sollt ihr 7 Tage lang dieses Fest für den Herrn feiern. Der 1. Tag und der 8. Tag des Festes sollen Tage vollkommener Ruhe sein. Am 1. Tag sollt ihr schöne Früchte von euren Bäumen sammeln und Palmwedel, Zweige von Laubbäumen sowie Weidenruten zusammentragen. Feiert dann 7 Tage lang fröhlich vor dem Herrn, eurem Gott. Jedes Jahr im 7. Monat sollt ihr 7 Tage lang dieses Fest für den Herrn feiern. Diese Anordnung gilt für euch und eure Nachkommen für immer.
Während dieser Woche sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Israeliten sollen in Laubhütten wohnen. Das soll die Generationen nach euch daran erinnern, dass ich die Israeliten in Hütten wohnen ließ, als ich sie aus Ägypten geführt habe. Ich bin der Herr, euer Gott. Also während dieser Zeit, daran erinnert dieses Fest, dass Gott die Israeliten durch die Wüste geführt hat, dass er sie versorgt hat, dass sie Schatten hatten. Ihr kennt die Geschichten mit Manna, Brot aus dem Himmel und Wasser aus dem Felsen, was geflossen ist. Also daran soll es erinnern, diesen Durchzug durch die Wüste auf dem Weg ins gelobte Land. Genau. Und während dieser Zeit gab es das Zelt der Begegnung. Die Israeliten haben in so einer Art Zelt gewohnt und es gab auch das Zelt der Begegnung, also wo man Gottes Gegenwart erleben konnte. Und Gott hat die Israeliten geführt, bei tags in einer Wolkensäule und nachts in einer Feuersäule. Ist Gott ihnen vorausgegangen, hat ihnen den Weg gezeigt. Und wenn sie sich gelagert haben, hat sich diese Wolke auf dieses Zelt der Begegnung niedergelassen. Und dieses heilige Zelt war dann der Ort, wo man Gott besonders begegnen konnte. Und als ich das nachgeguckt habe, hat ein messianischer Rabbi, der das erklärt hat, wo ich so diese kleinen Infos her habe, im Jüdischen gibt es ja so Zahlenspielereien. Also man kann das Alphabet, wenn du jetzt sagst, so A ist der Buchstabe 1, B ist der Buchstabe 2, C ist der Buchstabe 3 und so weiter. Wenn man das mit dem hebräischen Alphabet macht, da gibt es so Zahlenspielereien und dieses Wort Sukkot, was Laubhütte bedeutet, so heißt ja auch dieses Fest, das Sukkot-Fest, Laubhüttenfest. Und dieses gleiche Wort, also wenn man diese Zahlen da zusammenzählt, das bedeutet auch Wolke der Herrlichkeit. Also die Wolke der Herrlichkeit geht den Israeliten voraus und lässt sich auf diesem Zelt nieder und dort kann man Gott begegnen. Das ist echt cool, ne? Das ist, also an diese Zeit, das ist das Historische, woran es erinnert. Das Fest hat aber auch eine prophetische Begegnung. Gott schreibt irgendwie Fortsetzungsgeschichte. Gott liebt Serien. Die haben ja vorhin gesagt, das Laubhüttenfest ist eins der drei großen Feste, die eine Woche lang dauern. Es gibt drei Feste im Judentum, die dauern eine ganze Woche lang. Und für diese drei Feste pilgern alle nach Jerusalem. Das eine ist das Passafest. Dabei geht es um die Befreiung Israels aus Ägypten und die Erfüllung, die prophetische Erfüllung war, dieses Blut des Lammes, das sie an die Tür geschmiert haben, hat sie vor der letzten Plage, vor dem Tod bewahrt. Und das die prophetische Erfüllung war Ostern. Jesus ist das Lamm Gottes, das für die Sünde der Welt stirbt und, und uns vom Tod rettet. Das zweite Wallfahrtsfest ist das Pfingstfest. Da hatten wir es schon beim Pfingstfest. Geht es, im Jüdischen heißt es Shavuot, da geht es um Offenbarung. Da geht es darum, dass Gott sich zeigt und uns begegnet. Auf dem Weg aus Ägypten, Passafest, Befreiung aus Ägypten, die nächste Station ist Berg Sinai. Gott begegnet Mose auf dem Berg Sinai und gibt ihm die 10 Gebote und gibt ihm die Tora, das Wort Gottes, das wird aufgeschrieben. Und Gott begegnet uns, begegnet besonders Mose und durch Mose seinem Volk. Die prophetische Erfüllung war Pfingsten. Gott begegnet, er gießt seinen Heiligen Geist aus, dass alle Gott begegnen können. Und es feiert die Tora, dass Gott uns begegnet in seinem Wort, in seinem Heiligen Geist und auch in seiner Schöpfung. Pfingsten wird das erste Mal Erntedank gefeiert, die erste Ernte. Und die prophetische Erfüllung war, diese 3000 Menschen aus allen Nationen, die sich an diesem Tag, als der Heilige Geist kam, haben taufen lassen. Das war die erste Ernte für Gottes Reich. Jetzt geht die Reise weiter durch die Wüste. Das Ziel ist das gelobte Land. Da will Gott sein Volk hinbringen. Und zur Erinnerung an diese Zeit sagt Gott, wenn ihr im gelobten Land seid, wenn ihr da angekommen seid, in eurem gelobten Land, feiert dieses Fest, dass eure Kinder sich daran erinnern, wie Gott euch durch die Wüste gebracht hat. Er ist euch begegnet in dieser Wolke, in der Feuersäule, und er hat euch versorgt. Und ja, könnt ihr euch denken, was da die prophetische Erfüllung ist? Ihr dürft mal kurz überlegen. Ansonsten gibt es noch einen zweiten kleinen Filmausschnitt. Was mag das wohl sein? Während der Juni hier noch rumstöpselt, gibt es schon Ideen. Habt ihr denn Ahnung?
Doch, er hat uns drin. Es gab Zeiten in meinem Leben, meinem eigenen Leben. Er musste ich draußen schlafen. Es erinnert mich daran, wie ich davon gefragt habe. Schutzlos unser Volk in der Wildnis gewesen ist. Doch er half uns dadurch. Es gab Zeiten in meinem Leben, meinem alten Leben, da musste ich draußen schlafen. Das erinnert mich daran, wie ich davon befreit wurde.
Die gemeinsame Zeit in den Hütten zeigt uns, dass wir alle doch gleich sind. Egal ob reich, arm. Jeder von uns stellt den Fall. Wir alle.
Aber mal ehrlich, nicht alle Hütten sind gleich gebaut.
Ja, Nathanael. Schon allein die Schönheit dieser Hütte ist eine Form des Gotteslobs.
Rabbi, ich habe eine Frage.
Ja?
Beim Propheten Sacharja steht geschrieben, doch alle, die überlebt haben, von den Feinden, die gegen Jerusalem gekämpft haben, sollen jedes Jahr nach Jerusalem ziehen, um den Herrn anzubeten, den mächtigen König, und um das Laubhüttenfest mit zu feiern.
Moment, was?
Das sagt Sacharja? Der Abschnitt wird jedes Jahr auf dem Fest vorgelesen. Du kriegst es nur nicht mit. Da gibt es so viele Leser und mich geht da nicht mehr durch.
Was ist deine Frage, großer Herkules?
Eines Tages sollen unsere Feinde das Fest mitfeiern? Mit Gunst? Babylonier, Assyrer, die Römer, Juden und Nichtjuden am gleichen Tisch? Was müsste denn geschehen, damit das möglich wird?
Irgendwas muss sich ändern.
Aber die Hütten hätten keine Bedeutung für sie.
Wir haben noch in welchen Unterkünften gehaust, während wir durch die Wildnis gezogen sind, noch nicht mehr.
In unserem Leben ziehen wir alle irgendwann einmal durch die Wildnis.
Wenn alle zum Laubhüttenfest nach Jerusalem kämen, dann müsste man Folgendes kalkulieren. Ich will euch nicht mit Berechnungen langweilen.
Ich denke, es wird nicht das Jerusalem sein, das wir kennen.
Ganz sicher nicht.
Doch wenn Sacharja es prophezeit hat, dann wird es auch eintreffen, oder?
Es klingt nur so unglaublich.
Ich kenne mich aus mit Prophezeiungen, die sich unglaublich anhören.
Hat noch jemand eine Frage?
Habt ihr eine Idee? Was mag denn die prophetische Bedeutung sein? Ich lese mal vor, was im Propheten Sacharja steht, Kapitel 14. Achtung, der Tag des Herrn kommt, und dann werden eure geplünderten Besitztümer vor euren Augen verteilt. Ich sammle alle Völker zum Kampf gegen Jerusalem. Die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen werden vergewaltigt und Kinder verschleppt werden. Die Hälfte der Einwohner wird in die Gefangenschaft geführt. Der Rest der Bevölkerung aber wird nicht aus der Stadt vertrieben werden. Doch dann wird der Herr selbst in die Schlacht ziehen und gegen diese Völker kämpfen, wie er auch sonst am Tag der Schlacht kämpft. An jenem Tag stehen seine Füße auf dem Ölberg, der im Osten Jerusalems liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten und ein breites Tal freigeben, von Osten nach Westen. In dieses Tal zwischen meinen Bergen sollt ihr fliehen. Und das Tal zwischen meinen Bergen wird sich bis nach Asal hinüberziehen. An jenem Tag, ich überspringe jetzt ein Stückchen, an jenem Tag wird der Herr allen Völkern, die gegen Jerusalem gekämpft haben, eine Plage schicken. Doch alle Überlebenden aus den Völkern, die Jerusalem angegriffen haben, sollen jedes Jahr nach Jerusalem hinaufziehen, um den König, den allmächtigen Herrn, anzubeten und das Laubhüttenfest mit seinem Volk zu feiern. Jesus hat mal eine Geschichte erzählt von wegen, wenn er wiederkommt als der Messias und alle ihn erkennen. Also die prophetische Bedeutung dieses Festes ist dies das zweite Wiederkommen Jesus, wenn der Messias kommt und ganz Israel gerettet wird. Es ist auch so ein bisschen so die Offenbarung, so dieses das Ende der Welt, alle Völker kämpfen gegen Israel und dann, wenn der Messias kommt, wird er sein Volk retten und dann werden alle dazukommen und alle Völker, die gegen Israel gekämpft haben und die sich auf Israels Seite geschlagen haben, die dürfen dazukommen. Und Jesus hat mal die Geschichte erzählt, es gibt dann die Hochzeit des Lammes im Himmel bei Gott. Dieses Mal ist, die prophetische Erfüllung ist dann das Kommen Jesu und das Hochzeitsmahl im Himmel mit dem Volk Israel und allen aus allen Völkern, die dazugehören. Das ist die prophetische Erfüllung dieses Fests. Darauf warten wir noch. Egal, jetzt habe ich es euch ja auch schon verraten. Was heißt ja, was hat das jetzt mit der Wiederkunft Jesu zu tun? Wir erinnern, oder die Israeliten erinnern sich, dass sie 40 Jahre durch die Wüste gezogen sind und in Zelten gewohnt haben. Und das soll uns daran erinnern, Jesus hat es so schön gesagt, in unserem Leben ziehen wir alle an irgendeinem Punkt mal durch die Wüste und durch die Wildnis. Ja? Und es soll daran erinnern, unser Leben hier auf der Erde ist nur ein Zelt, das ist nicht unser endgültiges Zuhause. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Unser Ziel ist das gelobte Land, der Himmel bei Gott. Das ist unser Ziel, wo wir hinwollen. Hier auf der Welt gibt es nichts Beständiges. Es ist alles nur ein Zelt, wir sind nur auf der Durchreise hier. Und Gott wird uns versorgen, Gott wird seine Kinder versorgen, wie er sein Volk Israel in der Wüste versorgt hat und sie da durchgebracht hat. Und so wie Gott in dieser Wolke der Herrlichkeit vorausgezogen ist und in dieser Wolke uns seinem Volk begegnet hat, können wir ihm auch jetzt begegnen. Und unser Ziel ist eben das Königreich Gottes, das Königreich des Messias, unser Retter, unser Erlöser, sein Königreich. Das ist unser Ziel. Und wenn wir jetzt dann nachher in die Lobpreis- und Anbetungszeit gehen, habe ich hier, vielleicht habt ihr das schon gesehen, es gibt so ein bisschen drei Stationen. Ach ja, den einen Punkt habe ich noch vergessen. Haha. Ernte. Es ist auch ein Erntefest. Und zwar die letzte Ernte wird gefeiert. Es hieß, wenn ihr die letzte Ernte des Landes eingebracht habt, dann feiert dieses Fest und dankt für die ganze Ernte, die ihr habt. Und ja, diese letzte Ernte, Das sind eben wir, das sind die Menschen aus den anderen Völkern, die auch noch mit dazugehören in dieses Königreich Gottes im Himmel. Und das ist das, was unsere Aufgabe ist. Jesus hat das mal gesagt mit diesem, es gibt eine große Ernte, aber es sind wenige Arbeiter in der Ernte. Die Ernte ist reif, die Ernte ist groß und der Herr kommt. Und das ist unser Job, die letzte Ernte einzufahren für Gottes Reich. Das ist unser Job, was wir noch zu tun haben hier. Und diese drei Stationen, die es jetzt hier gibt, da hinten hinter den Vorhängen, ist es ein bisschen gemütlich gemacht. Das soll mal unser Zelt der Begegnung darstellen, wenn du gerne irgendwie eine besondere Begegnung mit Gott hast. Dann darfst du da gerne hin. Und die kleine Aufgabe ist, es ist schön, wenn du Gott begegnest. Schön für dich. Genieß es, freu dich drüber. Aber denk vielleicht auch mal an deine Hausaufgabe. Du bist berufen, ein Arbeiter in der Ernte zu sein. Es ist unser Job, diese letzte Ernte einzufahren für Gottes Reich, bevor Jesus wiederkommt. Und vielleicht magst du dich gemütlich auf eine Bank legen und mal hoch in den Himmel schauen, geht jetzt schwierig durch das ganz kleine Loch, wo das Glockenzeichen durchgeht vielleicht, aber mal oder mal hoch über die Fenster, genau. Vielleicht hörst du mal von Gott, was konkret ist denn dein Auftrag? Wo konkret kannst du denn helfen, hier die Ernte einzufahren und Menschen für Jesus zu gewinnen, Menschen von Jesus zu erzählen? Die Station hier ist so dieses, wenn du gerade auch das Gefühl hast, dass du hier durch die Wüste gehst in deinem Leben, dann darfst du dich da gerne zu diesem Ich bin bei euch alle Tage gerne vielleicht mal hinknien. Es gibt hier Bibelverse zu gestalten, Kerze. Was da hängt, ist ein jüdischer Gebetsschal. Und ich kann es... Vielleicht habt ihr das auf Bildern schon mal gesehen. Wenn Juden beten, dann kann man sich den so um die Schultern legen. Da hinten ist ein Bibelvers drauf. Das soll heißen, du bist umgeben von Gottes Wort. Diese langen Fäden hier am Ende stellen auch Gottes Wort dar, die Tora. Du bist umgeben von Gottes Gegenwart, von Gottes Wort. Es gibt Wärme, Geborgenheit. Gott umgibt dich. Diese Wolke ist da. Wenn du das Gefühl hast, du gehst gerade durch die Wüste, darfst du dich hier gerne hinknien, darfst einen Bibelvers ziehen und du darfst auch gerne ausprobieren, ob das was mit dir macht, wenn du dir diesen Gebetsschal nimmst, um vielleicht besonders Gottes Gegenwart zu spüren. Und die dritte Station hier, wir sehen es, was in Israel gerade passiert, wenn du das irgendwie auf dem Herzen hast, für Israel zu beten, für die Menschen dort, auch für Palästina, dann kannst du das gerne hier tun. Ich habe das Kreuz draufgestellt, weil ich denke mal, es passiert nicht ohne Grund. Gott lässt sowas nicht ohne Grund zu. Wenn du magst, bete dafür, dass das dazu dient, dass die Menschen in Israel ihren Messias erkennen, dass sie zu Gott rufen, dass sie eine Begegnung mit ihm haben. Es gibt so viele messianische Juden, die auch dort sind, die ihren jüdischen Glaubensgeschwistern von dem Messias erzählen. Möge es dazu dienen, dass die Israeliten ihren Messias kennen und zu ihm rufen. Also wir gehen jetzt in den Lobpreis, in die Gebetszeit. Wenn du irgendwie einen Eindruck hast, ein Bibelwort hast, irgendwas hast, wo du meinst, dass das für alle hier da ist, darfst du gerne hier vorkommen und darfst es laut sagen. Genau. Steht auf, gerne begebt euch an die Stellen und macht das, was dir gut tut, wie du Gott begegnen möchtest. Ja, Jesus, ich bete, dass du jetzt echt da bist. Ich danke dir, dass du immer da bist. Aber ich bete wirklich, ich lade dich ein, dass du kommst. Lass deine Wolke hier, lass deine Gegenwart hier auf uns ruhen und lass uns das spüren. Lass uns spüren, dass du da bist und dass du uns begegnest. Du tröstest, du versorgst, du beschützt und du rufst und du beauftragst.